So nehmt doch bitte eure Bibeln zur Hand und schlagt das Buch Nehemia auf im 6. Kapitel. Und wir gehen gemeinsam durch die Verse 15 bis ins 7. Kapitel, Vers 4. Nehemia 6, 15 bis 7, Vers 4. Das letzte Mal, als wir an das 6. Kapitel traten in Nehemia, da lasen wir davon, wie die Feindschaft immer größer wurde gegen die Arbeiter dort. Dass sie sogar einen Plan geschmiedet haben, die Feinde, um den Nehemia rauszulocken, um ihn dann anzugreifen, das wäre ganz plausibel, oder einen gottlosen Plan mit ihm zu schließen, damit das ganze Werk zunichte gemacht wird. Und die Taktik Nehemias war in der ganzen Zeit, dass er diesen Plot dieser drei Leute eben einfach nur abwürgt, ignoriert. Wie wir nun weitermachen, ab Vers 15, da lesen wir von der Vollendung der Mauer und der fortführende und fortwährende Kampf, den Nehemia trotz alledem noch hat. Also Nehemia 6, ab Vers 15 bis Kapitel 7, Vers 4. Gottes. Und die Mauer ward fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Als nun alle unsere Feinde solches hörten und alle Heiden um uns her solches sahen, entfiel ihnen aller Mut, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er Schechanias, des Sohnes Arachs, Tochtermann war, und sein Sohn die Tochter Mesulams, des Sohnes Berechias, hatte. Sie redeten auch zu seinen Gunsten vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte, und Tobia sandte Briefe, um ihr Furcht einzujagen. Und dann in Kapitel 7. Als nun die Mauern gebaut waren, setzte ich die Türflügel ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten bestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten der Burg, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türen schließen und verriegeln, und bestellet Wachen aus den Bürgern Jerusalems, einen jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Hause. Nun war die Stadt weit und groß, das Volk darin aber war spärlich, und die Häuser waren noch nicht aufgebaut. Das war die Lesung des heiligen und unfehlbaren Worte Gottes, so lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, es ist unser Gebet, dass du deine Macht uns gegenüber nochmal neu offenbarst, dass, wie wir diese Geschichte noch einmal betrachten und deinen Dienst, wie du durch deine Diener gewirkt hast, durch deinen Knecht Nehemia, dass du vor unseren Augen noch einmal zeigst, wie wir uns in dieser Welt zu verhalten haben, dass wir noch einmal herausgefordert werden, dass wir unsere eigenen Herzen untersuchen und danach trachten, treu zu sein und nützlich, um deines Planes und deiner Herrlichkeit willen in diesem Leben. O himmlischer Vater, das bitten wir alles in dem Namen Jesu unseres Herrn. Amen. Arbeit ist nie wirklich fertig. Probleme und Schwierigkeiten gibt es immer an allerlei Fronten. Auf der einen Seite hat man die Front der Welt, wie sie immer wieder gegen alle möglichen Dinge in unserem Leben doch vorgehen, also ganz normale äußerliche Dinge, aber dann auch intern, innerlich, gegen Herzen und Gedanken und den Verstand. Und hier steht Nehemia im Schatten einer noch unvollendeten Mauer. Nun, er wird zwar von weltlichen Feinden beschützt, gegen weltliche Armeen und Heerscharen, Doch erst inmitten eines Volkes, die mit ihren Gedanken und Worten und Herzen ineinander doch Kampf führen. Was ich euch ja zeigen möchte in dieser Schrift, ist in Versen 14 bis 16, wie die Macht Gottes noch einmal gezeigt wird. Die Macht Gottes wird hierin offenbart. Und dann als zweites in den Versen 17 bis 19, da haben wir die Treulosigkeit des Volkes Gottes. Die Treulosigkeit. Und dann in Kapitel 7, in den Versen 1 bis 4, da haben wir den Eifer. Den Eifer inmitten von Feindschaft von einem gottesfürchtigen Leiter. Nun kommen wir zu Vers 15, da haben wir die kurze Wahrheit, nämlich dass Nehemia in der ganzen Zeitspanne hier in Israel, was er dort getan hat. Also da heißt es, dass die Mauer fertiggestellt wurde im 25. Tag Elul. Also, als Nehemia nun da war, da wissen wir, er war mindestens 6 Monate da. Und wenn es hier heißt, dass er in 52 Tagen das fertiggestellt hat, dann heißt das nicht, dass es nur 52 Tage gebraucht hat, denn er war immerhin über 6 Monate dort. Denn was es uns hier zum Ausdruck bringt, ist, dass Nehemia hier Arbeitstage meint, seien es jetzt nur sequenziell, ein Tag nach dem anderen in einer Abfolge. Oder vielleicht zählt Nehemia 5 Tage da und dann musste er wegen Feindschaft noch einmal pausieren. Dann gibt es eben eine kurze Pause und dann kommt er wieder zurück und dann geht das weiter. Oder ob er nur die spätere Tage meint, also die, wo die Leute dann richtig anpacken konnten, wo richtig viel Produktivität dann auch einging. Das Wichtigste ist, dass 52 Tage überhaupt keine Zeit ist. Selbst 150 Tage sind nichts. Um eine Stadt auszurüsten und bereit zu machen. Ihnen wurde eine Aufgabe aufgetragen, die sehr hart und schwierig war. Und aus einem weltlichen Standpunkt könnte man sagen, dass das unmöglich wäre. Sie hatten kaum Geld. Und auch die Leute, die mitgeholfen haben, sie waren nicht viele. Und auch das, was sie konnten, also wenn es darum geht, handwerklich da etwas anzupacken, so waren sie nicht die Besten darin. Und das ist nicht einmal alles. Da gab es sogar Feinde außerhalb der Mauer. Militärs, Leute, Befehlshaber haben sich da aufgemacht. Dann gab es auch psychologische Kampfführung, geistliche Kampfführung. Lügen, die ausgeteilt und sich eingeschlichen haben. Und nicht nur das, sondern gab es auch Sünden in der ganzen Gemeinschaft der Leute, wie sie sich nicht Sachen ausgeborgt haben, sondern Wucher. Sie haben Wucher betrieben und die Leute ausgebeutet und ausgenutzt, dass selbst die Menschen anfingen, ihre eigenen Kinder zu verkaufen, um noch überleben zu können. Solche Sachen passierten da. So etwas ging dort vor, alle haben sich quasi gegen das Volk Gottes aufgestellt. Und hier lesen wir dann, dass endlich die Mauer vollendet wurde. Ja, wenn wir jetzt die Tage aufzählen, wie die 52, dann wundert man sich doch eigentlich, oh, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wie kann das überhaupt sein, dass sie in der Lage waren, das alles fertig zu schließen, um in der Lage zu sein, Feinde abzuwehren, wenn sie Katapulte und dergleichen haben? Und ja, ganz klar, davor, sagen wir es mal so, säkulare Archäologen, sie spotten dann über diesen Text und behaupten, ach was die Leute da verzählen, das kann nicht sein. In 52 Tagen, niemals, da kann man keine Mauer bauen. Doch was sie taten, ist, die Archäologen, ja, sie fanden eine Mauer. Es war jetzt auch aus den Funden heraus keine beeindruckende Wand. Hier und da wurde natürlich gebaut und hin und her, aber es sah jetzt nach keiner hochprofessionellen Wand aus, nach keiner hochprofessionellen Mauer aus. Es war halt einfach, ja, sie hat ihre Aufgabe erledigt, aber nichts Besonderes. Nun, da haben wir all diese weltlichen und externen Anfechtungen gegen Nehemia und sein Volk. Und was hat Nehemia inmitten dessen gemacht? Er hat sich an Gott gewendet. Wir sehen immer wieder öfters, wie Nehemia im Gebet gedemütigt wurde. Wie hat er dann das Volk Gottes angeleitet? Ja, er hat vor allem erstmal gebetet. Und dann hat er gesprochen, er hat die Leute geleitet. Und er hat angepackt. Er war ein Mann Gottes, ein Mann, der tut, ein Macher. Und der Herr, er hat es gesegnet. 52 Tage. Dann war die Wand zu Ende. 52 Tage. Und das alles ist vollendet worden. Und das müsst ihr bedenken, ohne große elektrische Werkzeuge, wie wir das heutzutage haben, ohne einen Kran, ohne einen Bagger, ohne elektronische Geräte. Das war nur das Volk Gottes, wie sie im Glauben das taten. Im Glauben an den Herrn Gott des Himmels. Und ich liebe es einfach, wie Nehemia hier das so ausdrückt. Er denkt nicht, ach komm, wir haben jetzt keine überreiche Situation und tolle Situation, aber wir werden es tun. Und ja, wie er dann auch letztendlich das Zeugnis gibt, dass jetzt endlich, sehr demütig, die Wand, die Mauer ward fertig. Ganz simpel, nichts Besonderes. Und er sagt uns auch, was das für eine Auswirkung hatte, dass die Mauer vollendet wurde. Wir lesen nämlich in Vers 16, als nun all unsere Feinde solches hörten und alle Heiden um uns her solches sahen, entfiel ihnen aller Mut. Denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott getan war. Seht ihr, die Mauer war ein Zeugnis der Macht Gottes. Andere blickten auf diese Mauer und sie hatten Angst und waren furchtsam vor der Macht des Gottes von Israel. Wenn Gott diese Gruppe, diese abscheuliche, nutzlosen Leute nehmen kann, um solch eine Mauer zu bauen in dieser Zeit, dann ist er herrlich und groß, dann sollte man ihn fürchten. Denn hier heißt es, dass ihnen aller der Mut entfiel. Nun, es kann natürlich sein, dass dann dadurch auch sie entmutigt waren und dachten, oh, vielleicht können wir doch nicht so viel Hoffnung auf unsere Heerscharen, auf unsere Militärsarmee legen. Weil da ist ein Gott, ein mächtiger Gott bei ihnen. Und wie nun diese Vollendung dieser Mauer solch einen Effekt und solch eine Auswirkung auf die Feinde Gottes hatte, dann kann man auch wohl sagen, dass welch einen Effekt und welch eine Auswirkung sollte es auf das Volk Gottes haben? Und man sollte sagen, dass wenn Gottes Volk schon sich vor Gott gefürchtet hat und diesen großen Gott erkannte vor der Fertigstellung der Mauer, dann wie viel mehr noch danach? Ihr großer Gott, dass sie sich erfreuen in seiner Gnade und seiner Herrlichkeit, seiner Kraft und Macht und Weisheit. Doch das ist nicht, was wir haben. Was sehen wir dann ab Vers 16? Was kommt da ganz klar? 17. Und was steht da? Da lesen wir von der Treulosigkeit des Volkes Gottes. Und immer wieder, wenn ich das sage, dann kann man auch genauso gut sagen, dass das die Treulosigkeit der Hochangesehenen des Volkes Israel war. Und auch wenn nun die Feinde sich fürchteten vor diesem Gott, so hat das Volk Gottes, die Obersten, sagen wir jetzt mal, gegen Gott gesündigt. Sie hatten eine ganz falsche Anschauung an sich. Normalerweise hören wir doch genau das Gegenteil, dass die Nationen um sie herum Gott nicht fürchten und dass das Volk Gottes, dass sie Gott fürchten. Aber nein, das ist hier nicht, was wir lesen, doch stattdessen lesen wir von einem Plot gegen Nehemia. Nämlich durch Tobia. Nun seht ihr, ein Kampf wurde bestritten. Aber dann gab es einen ganz anderen Kampf auch noch. Man mag sagen, ach, Tobia, immer noch dieser alte Hund. Aber nein, ich meine jetzt nicht das Volk Gottes und Tobia. Ich meine das Volk Gottes mit ihrer Sünde und welchen Kampf sie führten mit ihrem Gott. Seht ihr? Die Auswirkungen der fertiggestellten Mauer sollte sie dazu führen und bringen, dass sie Gott anbeten und ihn bewundern. Dass sie in Dankbarkeit nur so überfließen. Seht nämlich in Vers 17. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Nun, was haben wir jetzt hier? Von wem kommen jetzt diese Briefe? Ha, ich habe sie vorhin die Obersten genannt, hier auch in der Übersetzung die Vornehmsten. Also die Vornehmsten in Juda ließen Tobia Briefe zukommen. Da sehen wir das Herz dieser Hochangesehenen, dieser Vornehmen. Sie haben sich nicht untergeordnet. Sie haben mir diesen tollen Leiter, Nehemia. Er hat ihnen geholfen, er hat diese Mauer mit aufgerichtet, er war ein Leiter, er hatte die Autorität. Und ja, es scheint so, dass diese Vornehmsten diese Autorität von Nehemia nicht wollten. Sie dachten, wer ist dieser Ausländer oder wer ist dieser Typ von außen, der uns jetzt nun aufgibt, was wir zu tun haben. Das ist halt, was da abgeht. Sie denken sich wahrscheinlich so nach dem Motto, der Feind meines Feindes, der ist mein Freund. Und so packen sie hier den Tobia mit auf den Wagen und gehen mit ihm einen gleichen Weg. Und dann in Vers 18, denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er Schechanjas des Sohnes Arachs Tochtermann war und sein Sohn die Tochter Mesulams des Sohnes Berechias hatte. Seht ihr, sie sind einen Bund mit ihm eingegangen. Nun, das war eine gottlose Ehe. Eine Sache, nun... Es war eine Beziehung, die viele Vorzüge mit sich brachten, kann man sagen, viele Vorteile. Denn so gesehen, ihm hätte es gefallen, wie wir sehen werden, dass er nun einen schönen Ort hat, hier gemeinsam hinter den Mauern in Jerusalem, vielleicht sogar in dem Tempelkomplex. Er möchte so einen Platz haben wie die Leviten, er möchte Geld, Ansehen und einen tollen Namen haben. Und so ist es ja klar, dass er dann eben auch hinging, um dann eben mit den Feinden Gottes hier gemeinsame Sache zu machen. Und da sehen wir, wie sie treulos an ihrem eigenen Gott handelten. Sie haben nämlich Lügen verbreitet. Lügen über den, der eingesetzt wurde, um für sie zu sorgen. Seht das gemeinsam mit mir an. In Vers 19. Da heißt es, sie redeten auch zu seinen Gunsten von mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Nun, denn nach allem, Tobia, er ist der gewesen, der das Werk Gottes verspottete, hat gesagt, hey, wenn nur ein kleiner Lux oder sowas auf diese Mauer steigt, dann bricht das Ding doch gleich ein. Das ist doch keine richtige Mauer. Er hat Nehemia angegriffen und auch die Israeliten. Doch jetzt, hier, was ist da? Da kommen diese Vornehmen. Die Vornehmen von Jerusalem und Israel. Sie haben bestimmt finanziell sehr viel empfangen. Da heißt es, ja, der Tobia, er ist doch ein die denken, also dass die Vornehmen denken dann, hey Tobia, er ist irgendwie toll und passend, er hat doch Leitungsfähigkeiten und Kompetenzen. Lass uns lieber zu dem gehen, lieber an ihn wenden. Und dass sie dann eben versuchen, hier in diese Richtung zu gehen. Und mehr als das. Sie sind dann sogar weitergegangen und haben die geheimen Worte, die Nehemias dann eben auch seinen Leuten weitergegeben hat, wie er sie leitet und führt. Die Sachen haben sie dann dem Tobia vorgetragen, damit Tobia dann in der Lage ist, gegen Nehemia vorzugehen, um diesen großen Nehemia eben zu stürzen. Und ich möchte euch sagen, als Leiter von Gottes Volk auch, dass so etwas entmutigend ist. Dass wenn man Leute hat, um die man sich sorgt, für die man sorgt, dass andere kommen und sich gegen diese Obrigkeit stellen und dagegen vorgehen, dass sie dann nicht mögen, wie der Fortschritt in der Gemeinde vorangeht und dass sie dann gegen die Obersten oder gegen die Leute, die eben in Verantwortung stehen, dass sie gegen sie vorgehen, dass sie angreifen, dass sie versuchen, in deinen Kopf hineinzudringen, um dich zu entmutigen, um dich letztendlich zu einem uneffektiven Leiter zu machen. Aber seht ihr, solche Sachen passieren auch heute noch in der Gemeinde. Das ist nicht weit entfernt von dem Volk Gottes. Jede Gemeinde, ich denke, hat zu einem gewissen Grad schon etwas gehabt oder gesehen oder empfunden, dass ein Diakon, ein Ältester oder Pastor etwas gesagt hat, was ihr nicht gefällt, und dann greifen sie die Leute an. Und wie machen sie das gewöhnlicherweise? Indem sie flüstern, Flüsterpost spielen, ja. Entmutigende Worte. Hass wird geschürt. Das, was Gott eingesetzt hat, damit das Volk Gottes genährt und unterstützt und gestärkt wird, das wird zunichte gemacht mit solchen Worten. Das bringt nämlich letztendlich, führt nämlich dazu, dass Leute dann ihr Amt aufgeben, aufhören, Gemeinden verlassen, Gemeinden zerstören, Streitigkeiten sehen. Man fühlt sich entmutigt, man fühlt sich hintergangen, manchmal vielleicht sogar ängstlich. Doch was macht Nehemia? Wie geht Nehemia damit um? Nun, man braucht einen Leiter, der inmitten von Feindschaften stark und fest stehen kann, der weise ist, einsichtig. Und so, was haben wir hier in Nehemia? Denn seht, in Vers 7, in den Versen 1 bis 4, da lesen wir, was Nehemia dann tat im Angesicht seiner Feinden. Das ist nicht hochkomplex. Als nun die Mauern gebaut waren, da heißt es in Vers 1, setzte ich die Türflügel ein, und es wurden die Türhüter, Sänger und Leviten bestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten der Burg, den Oberbefehl über Jerusalem. Und ist das nicht, was ist das für ein Kompliment, hä? Denn er war ein zuverlässigerer Mann als andere, als mehr als die anderen, als viele andere. Und dann heißt es weiter, und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch Wache stehen, soll man die Türen schließen und verriegeln. Und bestellt Wachen aus den Bürgern Jerusalems, einen jeden, auf seinen Posten, und zwar jeder gegenüber seinem Hause. Nun, mit einem Worte, wie ist Nehemia dann also damit umgegangen, also mit dieser Feindschaft? Er hat einfach was getan, er hat angepackt, ganz einfach. Kopf runter, Ohren zu gegenüber all den Schall und Rauch von den Feinden, und hat nicht aufgegeben. Er war ein starker Mann im Herrn. Dann lasst mich euch das sagen. Kein Mann, kein Leiter, kein Mann Gottes ist stark genug, das alleine durchzustehen. Ganz klar. Um zu sehen, wie gottesfürchtig diese Nehemia ist, ist eben zu erkennen, dass was Nehemia tat, ist, ist, dass er immer wieder auf die Macht Gottes blickte. Dass er das Monument der Macht Gottes immer wieder erblickte. Und dass das, was Gott tat, vor seinen Augen ist. Dass er sich dessen bewusst immer wieder war. Und was tat er dann genau? Er hat die Türen verriegelt. Nun klar, er hat also die Türen verriegelt, so heißt es so. Die Türen schließen und verriegeln. Dazu werden Wachen eingesetzt. Torhüter. Die Mauer ist bereit. Das Tor ist eingesetzt. Torhüter brauchen wir jetzt noch. Es ist so, als würde nie mehr sagen, komm, bringt das Schlimmste, was ihr bieten könnt gegen mich. Wir werden immer noch siegen. Geht gegen das Volk vor, geht gegen die Stadt vor. Macht euer Bestes, wir werden die Türen schließen. Wir haben Wachen mit Speeren und Schwertern und Bogen. Mit beiden Händen, diesmal ohne Spaten in der Hand oder dergleichen. Nun, nicht nur das, er hat auch das, was nötig ist zur Anbetung, auch eingesetzt. An seinem Platz. Ja, zurückgelassen. Nun, er hat also diese Verteidigungen eingesetzt und dann die Anbetung wieder eingeführt. Und dann macht er etwas, um das Volk Gottes selbstlos, gegen die Angriffe von Tobia zuzurüsten. Da heißt es nämlich, dass er dem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten der Burg, den Oberbefehl über Jerusalem gab, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. So nach dem Motto, dass er sagen würde, ja, ich war vielleicht ein toller Leiter, das hat, ich denke mal, ganz gut gepasst, hat ganz gut geklappt, aber ich werde noch andere zwei Leute mit einsetzen. Leute, die in der Lage sind, mit ihm gemeinsam festzustehen. Hanani und Hanania. Diese gottesfürchtigen Männer. Er geht nicht alleine diesen Weg. Und in diesem Kontext hier, ich werde jetzt nicht sehr politisch werden, aber das Überreichen von Macht, das ist hart und schwer. Das ist so. Viel treten, kicken und so weiter. Aber hier geht es dem Nehemia um Gott und um die Verteidigung seines Volkes und um das spirituelle Wohl seiner Leute. Und nicht nur das. Er ging sogar weiter. Er wollte auf Nummer sicher gehen, dass die Verteidigung so robust wie möglich ist. Dass, wer weiß, vielleicht würde einer dieser Vornehmen hingehen und die Tore aufreißen, damit die Feinde, also Tobia, Sanballat und Geshem, dann gegen das Volk Gottes vorgehen. Und sogar mehr noch. Er hat sogar einen Militärsplan eingesetzt, wann genau die Tore aufgemacht werden und wann nicht. Vielleicht könnt ihr euch das jetzt nicht ganz genau vorstellen, was da jetzt abgeht, aber in dem Kontext damals, dass in diesem Hotspot, wo Jerusalem ist, da macht das nur Sinn, dass sie die Tore nur zu gewissen Zeiten öffnen. Denn das heißt da in Vers 3, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türen schließen und verriegeln. Also zu schwachen Zeiten sollte man es zulassen. Also wenn es kühl ist, dann lassen sie, dann werden sie die Tore zulassen. Und dann, wenn es sehr heiß ist, wenn die Hitze die Leute einfach nur so zum Schmelzen bringt, zu diesem Zeitpunkt lassen sie die Tore offen. Wieso? Weil dann müssten die Feinde in dieser Hitze, wenn die Sonne runterknallt, Wenn sie schwitzen, sie keine Energie haben, es viel mehr Kraft kostet, dann müssten sie angreifen. Aber das ist strategisch eben nicht sehr gut für sie. Und aus diesem Grund hat er selbst dort einen ganz weisen und sehr einfachen Plan gemacht. Also die menschliche Verantwortung packt er jetzt nicht hier beiseite, sondern weiß, dass er das Beste einsetzen möchte, was eben nötig ist, um eben Schutz für das Volk Gottes zu haben. Liebe Freunde, ich möchte sagen, ich bin kein Leiter und Führer von Gottes Volk und Pastor. Ganz egal, wie sehr du das jetzt versuchst, uns einzubläuen, ich bin kein Nehemia. Und ganz ehrlich, ich bin auch dankbar, dass ich kein Nehemia bin. Aber wie hat das jetzt nun einen Einfluss auf uns? Wie kann ich das in meinem Leben sehen? Und ich würde sagen, man kann es folgendermaßen erkennen. Also, wenn ihr Feinde habt, Versuchungen, Anfechtungen, jetzt in der Welt oder im Herzen, in dem Mangel an Gehorsam oder sei es Sünde, wenn man selbst wieder Mist baut, gedenkt, dass ihr berufen wurdet, ein Christ zu sein, berufen, ein Kind Gottes zu sein, ein Leben im Gehorsam und einfach weiterzumachen, einfach weitermachen. Lasst nicht die Anfechtungen und Feinde euch nicht entmutigen, sondern blickt auf die Wahrheit in der Berufung Gottes in eurem Leben und mach einfach weiter. Lass das Studieren des Wortes nicht entgehen. Evangelisier weiter, bete weiter, lies die Bibel weiter, mach weiter. Ein Pastorfreund hat damals, als er mich angerufen hat, hat auch gehört, hat dann zu mir gesagt: Hey, ich habe gehört, dass es bei dir sehr hart zugeht, dass da viele Entmutigungen sind. Und alles, was er gesagt hat, ist: Mach weiter, gib nicht auf. Und dann hat er aufgelegt. Aber das war notwendig, das war wichtig und hat mir auch sehr geholfen. Denn wenn man nun solche Anfechtungen hat, sei es nun von außen oder von innen, dann setzt man vielleicht Pläne ein, Tore, man setzt Tore ein, Wächter und so weiter, gute Strategien, vielleicht setzt man Freunde ein und bezieht sie mit ein, baut sich einen Plan, macht sich etwas aus, dass man in der Lage ist, gegen diese Angriffe festzustehen. Was es bedeutet, dass man andere Menschen mit einbezieht. Die Anbetung sollte dann auch priorisiert werden. Prioritisiere die Anbetung Gottes. Und lass mich auch sagen, mach eine Strategie, die Zukunftsstrategie. Eine gute, dass wenn die Sonne scheint, dass es für die Feinde eben schwerer wird, gegen dich vorzugehen. Dass man vielleicht in der Lage ist, sowas auch mit in seine eigenen Leben mit einzubeziehen. Wie zum Beispiel, wenn ein Kumpel zu mir kommt und sagt: Hey, komm, wenn am Montag du von jemanden angegriffen wirst, dann such dir einen Ort, an dem dein Telefon nicht funktioniert, dein Internet nicht funktioniert. Dann versuch dort Ruhe zu kommen. Dass man sich eben einen Plan macht, um vielleicht anderen Dingen aus dem Weg zu gehen, wo man eben nicht so versucht wird. Vielleicht auch bei der Arbeit. Auf eine Art oder eine Weise. Dass man strategisch davor geht, um weiterzumachen, auszuharren und dann nicht aufgeben. Nicht aufgeben, das ist das Wichtigste. Dass man nicht aufgibt, nicht das Handtuch schmeißt. Sei so gesehen fieser als dein fiesester Feind, natürlich auf eine geheiligte Art und Weise. Und das ist mein Gebet heute Abend, dass wir ermutigt seien durch diese Schrift. Und dass diese alte Geschichte oder diese alte Begebenheit uns auch hilft, immer wieder dem Herrn Jesus Christus nachzugehen. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Wahrheit, deiner Schrift. O Herr, für das Zeugnis deiner Macht und Güte und deines Werkes inmitten deines Volkes Israel. O Herr, zeige uns als individuelle Christen die gleiche Macht in unserem Leben. Hilf uns, O Herr, und stärke uns, dass wir in dem Leib der Gläubigen, dass du unsere Gemeinde benutzt, dass wir als individuelle Christen feststehen im Angesicht der Feinde der Welt, dass wir feststehen um deine Herrlichkeit willen. O Vater im Himmel, bitte hilf uns erführen im Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass wir dich verherrlichen und ehren. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.